Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und heute geht es im Expertentalk bei Triathlon Podcast um das Thema Radfahren. Genauer gesagt um das Thema Aerodynamik. Vor kurzem war ja Sebastian Schluricke von aerotune.com als Interviewgast im Triathlon Podcast und ich habe ihn im Anschluss an das Interview in einer gesonderten Folge speziell zum Thema Aerodynamik befragt. Das heißt für dich, in den nächsten Minuten bekommst du jede Menge Best-Tipps von Sebastian, um deine Aerodynamik auf dem Rad zu optimieren, beziehungsweise um dir zu helfen, in Zukunft sowohl im Training als auch im Rennen schneller auf dem Rad zu werden. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Experten-Talk mit Sebastian Schluricke. Und los geht's. Der Sebastian Schluricke, Geschäftsführer von aerotune.com, ist mein heutiger Gast. Und der Sebastian war bereits letztens zu Gast im Interview von Triathlon Podcast. Wenn du die Folge verpasst hast, hör sie auf jeden Fall an. Du findest sie im Archiv und sehr, sehr interessantes Thema. Erstmal sprechen wir über Sebastian selbst, dann über seinen Weg in Triathlonsport, seine eigenen Erfahrungen, die er damals gesammelt hat im Triathlon oder immer noch sammelt, weil er immer noch aktiv ist, und über sein Unternehmen Aerotune. Aerotune, wie der Name schon sagt, es geht um Aerodynamik und Sebastian ist heute wieder on board. Und zwar erstmal herzlich willkommen, Sebastian.
Ja, hi Marco. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Grüß dich, ja genau. Ich habe auf unser Interview einige Fragen bekommen und ich habe mir jetzt mal eine rausgepickt. Und zwar habe ich eine Frage bekommen, sehr, sehr pragmatisch. Und zwar, welche welche Best Tipps du die Triathletenwelt da draußen geben kannst, damit sie in Zukunft beim Radfahren, beim Radsplit insbesondere ja schneller werden? Ja, welche konkreten Tipps kannst du weitergeben an uns?
Ah, da gibt's so einiges, was man auf jeden Fall machen kann, was wir jetzt auch im Laufe der ganzen Testphase, die wir im letzten Jahr sozusagen durchgeführt haben, festgestellt haben. Und das, was wirklich am einfachsten von allen Sachen ist, ist die Rahmenflaschen. Die Rahmenflaschen im Rahmendreieck, die dürfen da nicht drin sein. Also nicht die runden Rahmenflaschen, die sind wirklich aus aerodynamischer Sicht wirklich sehr schlecht, also vor allen Dingen im Rahmendreieck und bei einer Langdistanz über den Daumen, jetzt so mal im Schnitt zwischen 5 und 10 Minuten werde ich damit langsamer.
Ernsthaft?
Das ist eine echte Hausnummer. Wow. Und man kann das so einfach verhindern, indem man beispielsweise sich aerodynamische Rahmenflaschen zum Beispiel besorgt, die im Rahmendreieck positioniert. Mhm. Was halt auch sehr gut geht, ist zum Beispiel die Radflasche direkt hinter einem Sattel zu positionieren. Da kann ich aber immer nur empfehlen, dass das so ein Halter sein sollte, dass man versucht, wirklich die Flasche eher ins Waagerechte zu bringen. Nicht, dass sie hinter einem Sattel so richtig hoch steht, weil dann würde der Luftstrom, der sich jetzt sozusagen hinter dem Körper bildet und dann am Hintern sozusagen abströmt, würde er wieder auf diese Flasche treffen, sondern die müsste eher so hinter dem Sattel versteckt waagerecht sein. Und was ich halt auch immer super finde, ist halt eine Flasche vorne wirklich im Lenker zu positionieren, am besten natürlich auch eine aerodynamische Flasche, die mit dem Strohhalm ausgeführt ist. Beim Strohhalm kann man auch wieder schauen, dass man den einigermaßen aerodynamisch ausführt, aber ist jetzt nicht ganz so entscheidend, damit man dann auch zum Beispiel seine Position nicht verlassen muss, um dann in dieser Aero-Position zu bleiben. Am wichtigsten ist halt einfach, dass diese runden, großen 0,7er oder 1-Liter Flaschen beispielsweise sogar, die müssen aus dem Rahmendreieck raus und dann müssen natürlich auch die Halter abgeschraubt werden. Da muss man sich immer schon vorher überlegen, hey, was ist das für ein Wettkampf? Wo kriege ich Getränkeflaschen her? Wie kriege ich die? Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese aerodynamischen Flaschen gehe, dann ist es schon wieder eine Herausforderung. Wenn ich die Flasche aber zum Beispiel hinter dem Sattel positioniere, dann kann ich halt auch wieder von außen Flaschen zu mir nehmen. Und könnte zum Beispiel 2 Flaschen zu mir nehmen. Eine stecke ich hinten rein und eine nehme ich halt, um mein Trinksystem vorne am Lenker zum Beispiel aufzufüllen. Mhm. Und 5 bis 10 Minuten, das ist wirklich eine echte Hausnummer. Das sind zwischen 10 und 20 Watt. Ne? Also das ist schon ein echter Knaller, um dann letztendlich so einfach gemacht und man macht sich das natürlich bequem und ich habe ja auch viele Leute bei mir gehabt und dann haben die gesagt, ja, ich weiß, dass es langsamer macht, aber das nehme ich einfach mal in Kauf und wenn du dann mit den Tests bist und dann sagst, ja, okay, kannst du machen, bis 8 Minuten mit langsamer, dann so, will ich wirklich 8 Minuten langsamer sein? Muss das denn sein? Oder will ich mir nicht doch nochmal ganz kurz Gedanken machen, wie ich meine Flaschen irgendwie anders positionieren kann?
Sicher, klar, fairer Punkt. Und das ist nur die erste Stellschraube, an der wir drehen.
Ja, und das ist halt so, natürlich kann man nicht immer sagen, dass sich alles so extrem aufkumuliert, also aufsummiert und man hat nachher 5 Stunden gespart, aber es sind schon viele Sachen, die wirklich helfen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist halt einfach mal, sich zu überlegen, wie man den Kopf hält. Ja, bei dem Kopf und dem Helm, da ist das schon so, dass man darauf achten sollte, wenn ihr schon Geld investiert sozusagen und euch einen Helm kauft, natürlich immer vorher testen, wäre meine Empfehlung. Aber Hand aufs Herz, ihr testet jetzt nicht, ihr habt einen Helm oder ihr habt vielleicht auch 2 Helme zur Auswahl. Welcher ist der bessere Helm für euch? Da ist es halt so, wenn ihr jetzt zum Beispiel der Typ seid, der den Kopf unten hält, ja, ihr seid eher so, der guckt die ganze Zeit auf die Straße und nur mal zwischenzeitlich nach vorne, dann ist es halt so, da machen kurze Helme extrem viel Sinn. Ja, also diese kurzen aerodynamischen Helme, die keine Eistüte sind sozusagen, damit dann der Kopf sozusagen auch vor dem Körper verschwindet und nichts hoch in den Wind steht. Seid ihr eher der Typ, der zum Beispiel wirklich immer nach vorne schaut, ganz klar unter Kontrolle hat, was da vorne so passiert, dann ist es halt so, da macht in der Regel, also es sind so zu 80%, werdet ihr dann tendenziell dann doch eher mit einem längeren Helm Erfolg haben, der dann aber auch hoffentlich mit dem Rücken abschließt. Also wenn ihr da so in der Wahl seid, da redet man tatsächlich, kann solche Sachen können Effekte von bis zu 10 Minuten ausmachen. Also der Effekt für sich alleine. Wenn ich da den falschen Helm habe und der überhaupt nicht zu meiner Kopfhaltung passt, kann ich wirklich viel Zeit verlieren.
Wahnsinn.
Also da achtet einfach mal darauf, ja. Seid ihr diejenigen, die so nach unten schauen und dann richtig in die Pedale hämmert und nur kurzzeitig mal nach vorne schaut, ja, dann einen kurzen Helm nehmen. Dann seid ihr auch frei in der Kopfhaltung. Das hat nicht so viel Einfluss, was ihr denn da mit eurem Kopf macht. Und seid ihr eher derjenige, der wirklich konsequent nach vorne schaut. Denkt auch immer daran, wie es beim Wettkampf ist. Ja, beim Wettkampf guckt man tendenziell doch auch mehr nach vorne, weil man ja viel mehr andere Radfahrer auf der Strecke hat und man muss sich so ein bisschen orientieren, wo sind die anderen, wo bin ich gerade. Dann ist der Helm, der lang ist und dann mit dem Körper abschließt, dann doch eine gute Wahl. Generell natürlich zu Einteilern, was man da sagen kann. Ich bin jetzt gerade so ganz kurz ein bisschen beim Material. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Einteiler tragt, dann kann ich auch nur empfehlen, Einteiler mit langen Ärmeln haben wirklich einen deutlichen Vorteil. Das hängt einfach damit zusammen, wie der Luftstrom an der Schulter letztendlich geführt wird. Und da gibt es halt tatsächlich ein paar Effekte, die man ausnutzen kann. Und da habe ich zum Beispiel auch mit der Kati Wolf einen schönen Test gehabt. Ja, die hat 2 Einteiler von einem und demselben Hersteller gehabt. Der eine mit und der andere ohne Ärmel. Gleiches Material, alles ähnlich. Und sie hat alleine damit einen Vorteil mit den Langarmärmel von 4 Minuten auf einer Mitteldistanz. Ja, wow. Also auch da ist es wieder so, nicht jeder Einteiler kann das gleich gut, aber per se ist es so, ein Einteiler mit Ärmel ist in der Regel immer schneller als ein Einteiler ohne Ärmel. Ihr müsst natürlich ganz individuell für euch entscheiden, ob ihr damit nachher noch laufen könnt. Vergesst das nicht. Die ist die Temperaturregulation auch ein ganz wichtiges Thema, solltet ihr auch nicht unterschätzen. Vor allen Dingen, wenn ihr bei heißen Rennen unterwegs seid oder bei kalten Rennen. Aerodynamisch gesehen, wenn ich das so isoliert betrachte, dann ist natürlich immer mit Ärmel die beste Wahl, die ihr so treffen könnt.
Cool.
Wenn ihr wieder so an Position denkt, was man kann man positionsmäßig machen, dann gibt es eine Sache, die zum Beispiel wirklich hilft, aber die muss man trainieren und die ist am Anfang unangenehm. Das ist zum Beispiel, wenn ihr euch normal hinstellt und einfach mal eure Schultern zu den Ohren zieht. Ja, dann ist das eine schöne Sache. Damit wird man nämlich in der Stirnfläche viel, viel kleiner. Und das Gleiche müsst ihr euch einfach vorstellen, wenn ihr auf eurem Fahrrad seid und jetzt die Schultern hochzieht, dann verringert ihr eure Stirnfläche und werdet aerodynamischer. Und dann werdet ihr feststellen, das bringt überhaupt gar keinen Spaß, damit zu fahren, weil es echt zu Verkrampfung führt. Da kann ich aber nur sagen, das ist eine Übungssache, ja. Wenn ihr das 3 Monate, 4 Monate konsequent trainiert, dann kriegt ihr das hin. Und da habt ihr auch einen Effekt von 5, 6, 7 Minuten, je nachdem, was für einen Helm ihr tragt, ja. Ich habe auch Leute gesehen, die werden nur in 1 Minute damit schneller, können das auch sein lassen, bringt nichts, ja. Aber es gibt auch Leute, die werden damit 7 oder 8 Minuten schneller. Es kommt immer darauf an, ja. Man kann das nicht per se sagen. Ich würde sagen, im Schnitt wird man so 3 bis 4 Minuten mit sowas schneller, wenn man dann ein etwas breiteres Kreuz hat und die Schulter dann wirklich gut hochgezogen bekommt. Wenn ihr so relativ grazil seid in eurem Schulterbau und, oder, dann macht das nicht unbedingt so viel Sinn. Aber das sind so Positionssachen, die man auf jeden Fall macht.
Spitze.
Das sind ganz nette Sachen. Natürlich zur Bekleidung ist es so, Einteiler auf jeden Fall, ja, zieht Jacken, Radjacken, alles, was ihr so drüber zieht und rumflattert, das macht euch alles echt deutlich langsamer. So eine Regenjacke kann ruhig mal 10, 15 Minuten auf einer langen Distanz kosten. Also wenn ihr dann zum Beispiel enttäuscht seid, weil ihr beim Rennen irgendwie dann doch deutlich langsamer wart und es war kalt und ihr konntet auch eure Leistung nicht abgeben und ihr habt auch noch so eine Rennjacke angehabt, dann kann das auch daran gelegen haben. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Was ihr auch nicht vergessen dürft, ist so Best Practice Aerodynamik gehört nicht ganz direkt dazu, aber messen wir halt auch mit. Das ist der Rollwiderstand. Und dann, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Von so einem richtig schlechten Reifen zu dem besten Reifen, den man so fahren kann, sind 10 Minuten Unterschied auf einer langen Distanz.
Ernsthaft?
Ja, das tut mir leid. Ja, man kann sich natürlich fragen, warum sind denn die Profis so exorbitant viel schneller als so ein, wie kann man 4 Stunden und 5 Minuten fahren, 4 Stunden und 15 Minuten fahren? Dass bei den Wattleistungen, die so fahren, das kriegen viele Athleten, wenn die 300 Watt fahren würden, dann fahren die nur 4 Stunden 30, ja? Dann fehlen da immer noch 20 Minuten zu der Spitze. Ne? Und das ist Aerodynamik, das ist Rollwiderstand, das sind all die anderen Sachen, die so wichtig sind an der Geschichte. Und top, also da muss man natürlich auch immer wieder so eine Überlegung machen, was ist wie viel wert, ja? Man gibt ja auch zum Teil Pannenschutz auf, aber wenn ich so einen richtig, was weiß ich nicht, so einen Hardcore-Reifen habe, der nie platt geht, ja, und ich fahre dann so einen Latex Butyl normalen Schlauch drin und nimm irgendwie so einen Top-Reifen, so ein TT oder ein Turbo Cotton oder und pack da einen Latex-Schlauch rein, dann sind das 10 Minuten Unterschied. Und ihr müsst natürlich immer noch sehen, hey, wie sieht's aus? Kann ich Reifen wechseln? Kann ich nicht Reifen wechseln? Wie lange dauert das? Wie viel Pannenschutz möchte ich tatsächlich haben? Aber das sind Größenordnungen, mit denen ihr rechnen müsst, die auch andere Radfahrer auf jeden Fall für sich nutzen. Auch Scheibenlaufräder, ja. Wenn ihr euch fragt, ist ein Scheibenlaufrad wichtig oder nicht wichtig? Das hängt natürlich ganz stark auch von dem Tag ab. Wie viel Seitenwind hat man an dem Tag? Aber so vom ein und demselben Hersteller, Scheibenrad zu normalen Laufrad, und ihr habt einigermaßen Wind an dem Tag, dann sind da auch so bis zu 5 Minuten drin, die ihr mit der Scheibe schneller seid. Und das ist natürlich auch schon wieder wirklich eine coole Sache. Auf der anderen Seite kann ich da auch wieder nur sagen, Best Practice, wenn wir da sind, macht ein Bike-Fitting, ne?
Sicher.
Und macht ein Aero-Fitting, ne? Also das sind so die Sachen, da kriegt ihr es zusammen und da habt ihr wirklich, da gibt ihr am wenigsten Euro für die meisten Minuten aus.
Klar, sicher, wow, super. Gibt es auch noch Potenzial bei den Radschuhen?
Aber bei den Radschuhen ist es so, das ist natürlich so, jetzt ist, glaube ich, bei UCI sind Überzieher schon wieder nicht erlaubt. Wir haben viel mit Überschuhen und Sonstiges getestet. Da ist es aber so, dass dann so die Verbesserungen wirklich sehr marginal sind. Da sind wir vielleicht bei 1 oder 2 Minuten. Würde eher sagen, das geht im Messrauschen unter. Also das ist wirklich schwer, das zu messen. Da muss man wirklich viel messen und da ist man dann wirklich auf einem hohen Niveau, das herauszufinden.
Was mir noch so in den Kopf kommt, gibt es auch Unterschiede bei den Sonnenbrillen, die man trägt?
Also, unter Umständen? Ja, das könnte es geben, konnten wir noch nicht messen. Was wir messen können, ist beispielsweise, wenn du ein Visier hast oder nicht. Das ist aber auch nicht so per se zu pauschalisieren. Das hängt dann auch zum Beispiel wieder ganz stark auch von deiner Kopfposition ab. Bist du so jemand, der, wie ich das vorhin gesagt habe, immer nach unten schaut, dann ist ja dieses Gesicht mit deiner Brille oder auch dem Visier gar nicht so stark in den Wind. Wenn du aber beispielsweise der bist, der wirklich jetzt so konsequent nach vorne schaut, wo du dann auch von der Seite siehst, wie der Kopf wirklich erhoben ist, über dem Oberkörper sitzt, ja, und der Kopf so voll im Wind drin steht, da macht es schon wirklich Sinn. Also da kann man das auch merken. Da sind wir so bei vielleicht zwischen 2 und 3 Minuten mit so einem Visier.
Okay.
Das hängt aber dann auch wieder wirklich davon ab. Das kann man auch lange nicht bei jedem so messen. Das sind dann so auch Ausnahmen. Da kann ich nicht sagen, dass das wirklich ganz stark reinfällt. Was halt ganz spannend ist und was ganz lustig ist, was wir jetzt gemacht haben, was auch so ein Markenzeichen auch so für Aerotune ist, wenn man beispielsweise hinter dem Sattel so eine aerodynamische Flasche positionieren, ja, so eine längliche Flasche. Und die zum Beispiel dann im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, so ganz hoch hinter den Sattel positioniert, dann ist das so eine Diffusorplatte, ja, so eine Splitterplate, sagen wir auch gerne dazu. Die sorgt dafür, dass dann der Widerstand vom Körper sich tatsächlich reduzieren kann und man mit so einer Flasche sogar schneller werden kann. Also das ist halt ganz lustig, weil hinter dem Körper bildet sich halt so ein großer Schleppwirbel, weil da der Strömungsabriss ist Und da ist es halt so, wenn man so eine Splitterplate zum Beispiel hinter dem Körper jetzt positioniert, dann kann dieser Strömungsabriss, der Wirbel, der sich hinter dem Körper bildet, ist nicht mehr ein großer, sondern sind dann zwei kleine, die an der Splitterplate sozusagen sind. Und dadurch wird der Gesamtwiderstand wieder geringer und man kann dadurch ein bisschen schneller sein. Also wir haben so zwischen 4 und 5 Watt, also so 2 bis 2,5 Minuten, kann man damit schneller sein, wenn man so eine Flasche hinten positioniert. Muss man sich immer fragen, dass man die Flasche nicht verliert. Die sind ja immer relativ anfällig, solche aerodynamischen Flaschen, wenn man sie hinter dem Sattel sozusagen positioniert. Aber es ist halt echt auch ein Hingucker, ne? Und man wird tatsächlich damit schneller.
Und ja gut, im Rennen hat man meistens beim Radsplit die Startnummer hinten auf dem Rücken.
Ja.
Mit dem Startnummernband. Gibt es da irgendwie Potenzial? Ist nicht so gut, stelle ich mir schon vor.
Ja, ja, aber es ist so schwer, darum rumzukommen. Ja, in der Regel ist es so, dass man, dass die gesamte Startnummer zu sehen sein muss. Man darf die auch nicht abkleben. Es gibt so Möglichkeiten, ja, man kann die zum Beispiel vorher knickeln, also so komplett durchknickeln, die Startnummer. Hm. Dann legt die sich ein bisschen näher an. Sonst ist das mehr so wie so ein Segel, was man dann hinten hat, was so richtig stark rumflattert. Und wenn man die so richtig schön geknüttelt hat und dann versucht, am Startnummernband dann zu befestigen und hinten am Körper glatt zu streichen, dann ist sie dadurch, dass sie so oft gefaltet worden ist, kann sie ein bisschen besser am Körper anlegen. Aber ey, das sind so Sachen, die konnte ich nie messen. Ne? Aber okay. Die geben halt einem so das Gefühl, als wenn man alles getan hat, was man tun kann.
Klar, sicher. Ja gut, und ich denke mal, rasierende Beine ist sowieso Usus.
Ja, rasierte Beine, das ist dann tatsächlich so eine Sache, weil die Beine in ihrer Oberfläche schon relativ prägnant im Wind sind. Also das kann man tatsächlich wieder messen, rasierte Beine. Das sind so auf einer langen Distanz 3 Minuten.
Okay, wow.
Das geht voll rein, das kann man messen und da kann man so halt sagen, 3 Minuten schneller sein oder nicht, das kriegt man damit hin.
Aber macht es Sinn, die Arme zu rasieren?
Ja, auch die, aber da kommen wir dann wieder eher so in den Bereich, dass es fast nicht mehr messbar ist. Also Wind, okay. Wenn man Windkanaltests nimmt, die dann wieder so isoliert sind, wo man dann auch noch eine etwas höhere Messgenauigkeit hat, da kann man sowas messen, dass rasierte Arme tatsächlich auch einen Effekt haben. Aber da spricht man dann so vielleicht von, also es hängt auch wieder vom Fahrer ab und von dem Gesamtsystem, aber ich würde sagen, im Schnitt vielleicht 1 Minute. Die man mit rasierten Armen schneller ist.
Ja gut, das hängt auch noch vom Pelz ab, den man da abrasiert.
Ganz klar.
Ja, super, klasse.
Hat auf jeden Fall noch keinen, der mit Haaren schneller gewesen ist. War bisher immer andersrum.
Und fällt mir gerade noch so ein, so Armlinge, bringen die was?
Ja, Armlinge können was bringen, ja, vor allen Dingen, wenn die Arme wieder so behaart sind. Wenn man sich zum Beispiel auch im Profi-Radsportbereich umschaut, da ist es ja durchaus gang und gäbe, dass dann wirklich auch die kompletten Arme komplett mit dem Anzug sozusagen belegt sind. Also das ist schon so eine Sache. Was eher dann so in Richtung Best Practice dann auch nochmal geht, ist so, wenn ihr euch überlegt, ein Fahrrad zu kaufen, ja, überlegt immer, ob das Fahrrad, auf dem ihr seid, euch auch wirklich die beste Position fahren lässt, ja. Also, es wird ja unglaublich viel Geld für Fahrräder ausgegeben und einzig und allein entscheidend, ob das Fahrrad euch schnell macht oder nicht, ist, welche Position ihr darauf annimmt. Ansonsten ist die Geometrie und die Form und die alles andere von diesem Fahrrad wirklich verschwindend gering. Im aerodynamischen Anteil, ja. 80% des Windwiderstands macht der Körper. Und bevor dann der Rahmen in seiner kompletten Geometrie dann mit den restlichen 20%, die teilen sich dann auch auf die Laufräder, dann teilt sich das auf, erstmal vorne, wie ist der Lenker und dann wie ist die Gabel geformt und wie ist der Reifen dann und wie ist der Übergang zur Felge dazu. Und dann kommt erst irgendwann da ganz hinten bei den letzten Prozenten irgendwie der Rahmen. Und das sind ganz, ganz, also ein und die gleiche Sitzposition auf dem Stahlrohrrahmen zum aerodynamischen Rahmen, dann sind wir vielleicht bei 2, 3 oder 4 Minuten, ja. Es ist halt nur die Sitzposition entscheidend. Da sind natürlich moderne Fahrräder schon von der Geometrie zum Teil doch deutlich besser konzipiert, sodass man auch wirklich eine sportliche Position und auch immer noch eine biomechanische, sinnvolle Position einnehmen kann und dann sind vor allen Dingen so integrierte Trinksysteme total sinnvoll, ja, wo dann halt nicht mehr die Flasche irgendwo so dick irgendwo rumsitzt, ja, das sind dann die Aspekte, die moderne Fahrräder halt deutlich schneller machen. Ansonsten ist es halt so, ist es halt der Punkt, der wirklich am teuersten von allen ist, um da irgendwie schneller zu werden.
Genau, Stichwort Preis. Was, oder was kostet eine Minute zum Beispiel?
Ja, eine Minute Fahrrad, würde ich mal sagen, im Schnitt, es sei denn, man wechselt jetzt vom Damenrad aufs Zeitfahrrad, ne? Aber würde ich sagen, kostet eine Minute ungefähr 1.000 Euro.
Okay, wow.
Und da sind halt so die anderen Sachen günstiger. Ja, bei Laufrädern sagen wir so, kostet die Minute ungefähr 200 Euro. Beim Einteiler ist man ungefähr bei 60 Euro dabei. Genauso wie bei den Helmen sind auch ungefähr bei 60 Euro dabei. Das, was am besten abschneidet, ist das, was ich schon gesagt habe. Am zweitbesten, muss ich sagen, sind die Flaschen.
Ja.
Da bist du ungefähr bei 20 Euro pro Minute, wenn du die anders positionierst. Und ja, bei unserem Aero-Fitting, was wir jetzt so haben, mit dem, was wir halt anbieten, jetzt wenn ihr zum Beispiel mit Aero-Tune euch sinnvollerweise clever, messtechnisch und auch messbar verbessert, dann sind wir bei 5 Euro pro Minute.
Und genau, du hattest das im Interview bereits erwähnt, Stichwort Gewicht, Körpergewicht, welches man aufs Rad mitbringt.
Ja, ist, man denkt ja immer, das ist total entscheidend und total sinnvoll. Das ja. ist auch aber nur, wenn ihr irgendwie auf Lanzarote startet oder beim Northman, ja. Wenn ihr irgendwie in Rot startet beispielsweise, dann ist der Effekt doch deutlich geringer und dann kriegt ihr für 1 Kilo eingespartes Körpergewicht eher so 15 bis 30 Sekunden raus. Okay. Hängt so ein bisschen davon ab, welche Wattleistung ihr tretet und wie schnell ihr insgesamt unterwegs seid. Das könnt ihr euch aber auch gerne bei ich mache mal kurz Eigenwerbung an, bei aerotune.com anschauen. Da gibt es solche Berechnungen. Aber da ist es halt so, das ist doch relativ wenig, ja. Und man denkt immer, man setzt ja auch immer viel Wert, dass das Fahrrad so leicht wie möglich ist. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die Aerodynamik. Und Gewicht macht nicht so viel. Und wenn ich mich dann, wenn du dir vorstellst, Marco, irgendwie, wir nehmen jetzt bei 6 Kilo ab, ja, oder 8 oder was weiß ich nicht, dann werden wir damit nur 2 oder 3 Minuten schneller. Und wir beide wissen ja irgendwie, dabei verlierst du auch immer ein bisschen Power, ne? Also das, du hast nicht mehr den Schmackes wie vorher.
Sicher, klar. Aber du hast auch später weniger Gewicht, welches du über die Laufstrecke schleppen musst.
Das ist wichtig, genau. Da spielt es, das ist der einzig entscheidende Punkt, das Gewicht. Und da wird es dann halt auch richtig wichtig, ist halt, Gewicht spielt beim Laufen die maßgebende Rolle und dafür ist es wirklich nicht zu unterschätzen. Hm. Aber beim Radfahren hat es wirklich nur eine ganz untergeordnete Rolle. Es sei denn, wie gesagt, ihr wollt wirklich irgendwie beim Northman starten, ja, dann ist es so, dass so ein Kilo zwischen 3 und 6 Minuten ausmacht. Mhm. Und dann hat das echt Gewicht, ne?
Allerdings, ja. Super, hey. Da sind schon einige, oder ja, es sind Top-Tipps, die wir recht schnell umsetzen können, denke ich.
Ja, denke ich auch. Also das sind so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall machen kann und auch machen sollte. Und da wird man auch feststellen, dass das ein bisschen Spaß bringt, auch da nochmal zu feilen und sich das zu überlegen. Und beim nächsten Wettkampf, da bin ich ganz gewiss, wird man das schon merken, dass man auf einmal deutlich schneller ist.
Prima.
Auch die Radpumpen, ja, irgendwie an der Seite, irgendwo unten am Rahmen, schraubt die ab, ja. Packt die irgendwo anders hin, wo sie aerodynamischer sind. Ich zum Beispiel habe ja, ich fahre auch nicht ohne Radpumpe und ich finde es auch wichtig, eine Radpumpe dabei zu haben. Ich habe so eine kleine, wirklich kleine Pumpe, die baue ich mir beispielsweise immer auf mein Oberrohr rauf und klebe die mit Isolierband tatsächlich fest. Da ist sie aber nicht bemerkenswert. Ja? Während wenn man die unten irgendwie am Rahmen an der Seite irgendwie so positioniert, dass sie so zur Seite wegguckt, neben dem Flaschenhalter, da könnt ihr schon wieder 3-4 Minuten langsamer werden. Ja? Und man kann sich ja überall an dem Fahrrad so Bremsfallschirme ranbauen, aber man kann es ja auch einfach lassen.
Sicher, klar. Nee, es sind ganz, ganz tolle Tipps, die du uns hier mit auf den Weg gegeben hast. Was denkt ihr da draußen? Sind einige Tipps von euch direkt umsetzbar und welche Effekte haben die bei euch? Wir freuen uns auf euer Feedback. Sebastian, vielen, vielen Dank für die Tipps heute. Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Sebastian von aerotune.com und für euch da draußen, checkt euch nochmal das Interview mit Sebastian, das vor kurzem auf Triathlon Podcast rausgekommen ist, und für mehr Infos einfach www.aerotune.com.
So sieht's aus. Super. Genau. Dankeschön. Ciao.
Super, danke dir.
Ciao.
Das war eine neue Ausgabe des Experten-Talks bei Triathlon Podcast. Heute zum Thema Radfahren, speziell zum Thema Aerodynamik. Ich hoffe, du hast einige Tipps für dich aus dem heutigen Gespräch mit Sebastian Schluricke von aerotune.com mitnehmen können. Wenn ja, dann freue ich, beziehungsweise Sebastian und ich, uns riesig über dein Feedback, zum Beispiel unter dem entsprechenden Facebook-Post. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Radfahren, Schwimmen, Laufen bzw. andere Triathlon-relevante Themen, dann folge Triathlon Podcast in Facebook, denn in regelmäßigen Abständen werde ich entsprechende Posts machen, in denen du die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen, welche ich dann im Rahmen eines Experten-Talks versuche, bestmöglich zu beantworten. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier beim Experten-Talk von Triathlon Podcast, und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Vorbereitung auf dein Saison-Highlight. Also, bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.